Jesus, du bist unser König und dich erheben wir, Herr. Dein Name steht über allen Namen, Herr. Du hast mehr Macht und mehr Gewalt als unsere kühnsten Vorstellungen überhaupt nur ergeben. Und du bist der, der das Leben ist und der das Leben versprochen hat, das Leben, Herr. Nicht einfach nur atmen, nicht einfach nur da sein, sondern du hast das Leben in Fülle für jeden Einzelnen von uns. Und wir geben dir alle Ehre, Herr. Und wir erlauben dir heute, zu uns zu sprechen. Wir erlauben dir heute, unser Leben durcheinander zu bringen. Wir haben gesungen, du bist der König. Und genauso meinen wir das. Und genauso treffen wir jetzt gerade in unserem Herzen nochmal die Entscheidung. Jesus, du bist mein König. Du bist mein König. Du darfst sagen, wo es lang geht. Und ich vertraue dir, Herr. Wir vertrauen dir. Und wir beten, Herr, dass du heute sprichst. Dass du heute Leben veränderst. In Jesu Namen. Amen. Amen, amen. Kirche am Ostbahnhof. Ich freue mich, bei euch zu sein. Schön, euch zu sehen. Ja, es ist cool so, es ist in größeren Abständen, dass ich schon mal hier war. Und ja, so für mich als Flachländer auch cool, den ersten Schnee in diesem Jahr zu sehen. Für euch ist das wahrscheinlich schon, keine Ahnung, seit Wochen Realität oder so. Ich weiß es nicht genau. Für mich ist es der erste Schnee in diesem Jahr. Und ich freue mich, hier bei euch zu sein. Und viele kennen mich nicht so gut. Mein Name ist Tim Sukowski. Ich bin Pastor in der K21, K21. In Wunsdorf und in Schaumburg, das ist Region Hannover und Region Schaumburg, so ein Stückchen weg von hier. Außerdem bin ich so nebenbei ein bisschen Regionalleiter, nein, nicht nur ein bisschen, schon viele, viele Jahre. Und insofern auch ja, gut bekannt mit Alain. Ich feiere das, Alain, dass du hier dich hast rufen lassen in die Verantwortung. Das ist großartig. Und ich weiß, ihr habt gute Prozesse, in denen ihr seid, auch in den letzten Monaten so viel Gutes. Und ich glaube, es geht noch so viel mehr hier in Clausthal und auch darüber hinaus. Und Gott ist dabei, was zu machen und ich bin richtig begeistert. So bin ich auch begeistert, hier zu sein. Weil ihr mich nicht kennt, fange ich immer mit dem Besten in meinem Leben irgendwie an. So, das ist meine Family. Ich habe so ein kleines Bild mit. Ich hoffe, dass das da hinten irgendwie zur Verfügung steht. Genau, das ist meine Familie. Meine vier Frauen sozusagen, also meine Frau Katja neben mir und meine drei Töchter. Die große Marie steht ganz rechts, ist verheiratet mit Bong. Und dann kommt Leonie. Nein, Leonie ist auf der ganz anderen Seite. So, ich verwirre euch gerade. Ne? Leonie ist auf der ganz anderen Seite, Bong gegenüber. Das ist meine mittlere Tochter und Julie ist in meinem Arm meine Jüngste. Und die drei sind der Hammer. Lieben Jesus und wir sind so als Team Sukowski schon seit vielen, vielen Jahren einfach mit dem ganzen Herzen on fire für die Kirche von Jesus und für Jesus selbst. Und das ist richtig cool. Ganz liebe Grüße, die ich mitbringe und in der Tat, ich freue mich, das Wort Gottes zu predigen. Und der Predigtitel wurde ja schon verraten, setze die Segel. Ich habe noch einen zweiten Titel, wenn du dir Notizen machst, kannst du das noch daneben schreiben. Der zweite Titel der Predigt ist Ines. Ines. Und was das bedeutet, wird natürlich noch nicht verraten. Ja, man muss einen kleinen Spannungsbogen aufbauen. Aber ich habe ein Bibelwort für uns heute, über das ich sprechen möchte. Das steht im Philipperbrief, ein Wort von Paulus an die Philipper. Und das lesen wir jetzt mal. Und dann steigen wir da so richtig ein. Philipper 3, Vers 12 lese ich das. Eigentlich ist es der 13., 14. Vers, um den es mir hauptsächlich geht. Wir lesen mal ab Vers 12. Paulus sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder dass ich schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Wir alle, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Amen. Ihr dürft gerne ein bisschen mitmachen, ein bisschen mitpredigen so. Und zum Wort Gottes kann man auf jeden Fall Amen sagen. So, spannend, was hier steht. Ihr habt ja vorhin meine Frau Katja gesehen. Katja und ich, wir haben eine Reise geplant nächstes Jahr. Und tatsächlich ist das schon im letzten Urlaub entstanden, weil im letzten Urlaub waren wir das letzte Mal so mit allen Kids im Urlaub und so weiter. Die sind eigentlich immer noch mit uns gefahren und so. Aber es zeichnet sich ab, im nächsten Jahr wird das nicht funktionieren. So verschiedene Pläne und so weiter. Also nächstes Jahr, meine Frau und ich machen Urlaub. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das erste Mal etwas, was wir noch nie gemacht haben und vermutlich auch nicht zu unserer neuen Gewohnheit machen werden. Aber wir wollen es mal tun. Wir mieten uns einen Campervan und fahren nach Schottland. Okay. Ja, das ist spannend, auf jeden Fall. So, das Ding ist, wir haben uns das schon dieses Jahr im Sommerurlaub, noch haben wir ja 24, haben wir uns das überlegt, wir mieten einen Campervan und dann fängst du an zu überlegen, wie willst du das machen und wie könnte das sein? Dann fängst du an, dich damit zu beschäftigen, wo würden wir da genau langfahren und wo würden wir da hinfahren und Reiseführer und so weiter. Und kurz nach dem Urlaub, ehrlich gesagt, habe ich dann einfach einen Wohnmobilvermieter ausfindig gemacht für so einen Campervan, habe gesagt, okay, wir mieten das, wir reservieren das jetzt schon. 10 Monate, bevor es überhaupt losgeht, reservieren wir das Ding. Und wir haben uns so viel damit beschäftigt, weißt du, und wenn du dich so viel mit dem beschäftigst, wo du hin willst, dann denkst du, warum geht's eigentlich noch nicht los, oder? Wenn du dich so viel damit beschäftigst, was du tun willst, wo du sein willst, dann wächst eine innere Spannung. Dann denkst du nämlich, warum bin ich da nicht schon längst? Und dann haben wir so festgestellt, oh, es sind noch 10 Monate. Also mittlerweile sind es keine 10 mehr, aber es ist immer noch eine ganze Weile, bis das passieren wird. So, es ist eine innere Spannung da. Wieso? Ich möchte da sein. Ich möchte in Schottland sein. Und nicht in, doch, ich möchte in Klausthal-Zellerfeld sein, gerade jetzt. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Es gibt so eine innere Spannung. Es wird etwas ausgelöst in uns, wenn wir uns mit dem Ort beschäftigen, wo wir sein wollen, aber noch nicht sind. Okay. Und im Neuen Testament, da sehen wir ja eine Menge spannender Sachen. Wir sehen Lebensberichte von Jesus und die Apostelgeschichte, die ersten Jünger. Und dann bekehrt sich ein Mann, der zuerst Saulus heißt und später den Namen Paulus bekommt. Und dieser Mann schreibt dann viele, viele Briefe, weil er ein Apostel wird, weil er eine prägende Figur wird in der ersten Christenheit. Und diese Briefe, die sind ja nicht mal eben in ein paar Wochen entstanden, sondern über einen Zeitraum von fast 20 Jahren. Und der Philipperbrief ist einer von seinen späteren Briefen und er schreibt ihn, als er in Rom war, in Gefangenschaft. Das muss man wissen, wenn man diesen Brief liest. Paulus war gerade nicht ein freier Mann, sondern er wusste nicht genau, was passieren würde. Er war in römischer Gefangenschaft und er ermutigt diese Gemeinde in Philippi, zu der er diese Beziehung hat. Und man nennt den Philipperbrief auch den Freudenbrief. Ist auch ganz bemerkenswert, weil er immer wieder so richtig raushaut darüber, wie sehr wir uns freuen sollen. So, und in dem Abschnitt, den ich heute mit uns anschaue, da redet er ja von all dem, was er noch nicht ergriffen hat. So, von diesen Dingen und so weiter. Das ist ja ein Bezug auf das, was er vorher schreibt. Und dazu ist wichtig zu wissen, was ist denn da im Kontext, worum geht es denn eigentlich? Das, was er meint, ist, Christus zu erkennen, Jesus ähnlich zu sein und immer ähnlicher zu werden. So, das ist, worüber alles ausleben und all das sein, was Jesus für uns hat in unserem Leben. Und jetzt denk mal so, wir reden über Paulus, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie tief du so Bescheid weißt über ihn und so, aber Paulus ist so quasi der Superheld der Christenheit. Also, da gibt es noch Petrus und Johannes und so ein paar andere, aber Paulus, meine Güte, es ist so das Schwergewicht überhaupt, was wir haben, oder? Paulus, der so unzählige Gemeinden gegründet hat, der so wahnsinnig viel erlebt hat und der von uns dauernd zitiert wird, Paulus. Und Paulus sagt, Ich bin noch nicht da. Ich bin Jesus noch nicht so ähnlich, wie es gern wäre. Ich habe noch nicht all das erreicht. Ich habe noch nicht all das eingenommen, was möglich ist. Paulus sagt irgendwie, ich hab das Ziel noch nicht erreicht. Ich bild's mir nicht ein. Wenn ich das so lese, dann denke ich, okay, wenn sogar Paulus das sagt und Paulus sich eingesteht, dass er noch nicht am Ziel ist, wie viel mehr dann wir, oder? Wie viel mehr können wir dann sagen? Okay, alles klar. Offensichtlich gibt's für mich auch noch was. Offensichtlich bin ich auch noch nicht am Ziel. Und damit möchte ich heute mal ein bisschen einsteigen, dass wir uns das klar machen. Wir dürfen das auch uns klar machen. Wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht zu all dem geworden, was Jesus uns machen will. Da ist noch viel Luft nach oben. Da gibt's noch einiges, was da kommen kann. Und das erzeugt in uns, ich will es mal nennen, eine heilige Spannung. Wie die Vorstellung, ich werde nach Schottland fahren. Eine heilige Spannung, da will ich eigentlich hin. Ich kann es kaum erwarten, so zu sein wie Jesus. Aber ja, ich bin noch nicht da. Ich kann es kaum erwarten, aber irgendwie, da ist noch ein Weg zu gehen. da ist eine heilige Spannung, aber eine Überzeugung darf in uns ganz wach sein, nämlich es gibt mehr bei Gott. Es gibt mehr für unser Leben. Es gibt mehr von dieser Jesus-Ähnlichkeit bei Gott. Es gibt mehr in Bezug auf unser Christsein. Das, was Gott für dich will und für dich hat, es gibt noch viel, viel mehr. Irgendjemand flüstert Amen. Eigentlich könntet ihr auch alle ein donnerndes Amen sagen, weil es gibt noch viel mehr bei diesem Gott. Und es ist tatsächlich wichtig, dass du vielleicht mal laut Amen sagst zu dieser Aussage. Gott hat noch viel mehr für dich und er will noch viel mehr für dich. Dass es nicht nur für Paulus war, es auch für uns war. Amen? So, und vielleicht bist du gerade in Herausforderung. Vielleicht hast du mehr deine Frusterfahrungen im Blick. Vielleicht hast du die Anläufe im Blick, die du schon genommen hast bei bestimmten Dingen. Vielleicht gehst du durch schwere Umstände. Aber zunächst mal, zumindest mal biblisch theoretisch, wobei alles, was biblisch ist, auch praktisch werden darf. Aber biblisch ist es ganz klar, bei Gott gibt es viel, viel mehr. Und wenn du noch eine Bibelstelle brauchst, habe ich noch eine mitgebracht für dich dazu. Epheser 3, Vers 20, da sagt Paulus, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. So, also der Maßstab von deiner krassesten, kühnsten, heftigsten Vorstellung und Fantasie, mal unendlich, was mathematisch schwierig ist. Ich weiß, ich bin hier in einer Stadt mit einer naturwissenschaftlichen Uni und so weiter. Ja, also mal unendlich ist immer irgendwie schwierig. Aber das Ding ist, so beschreibt Paulus das. Gott hat auf jeden Fall unendlich viel mehr als deine kühnsten Träume. So, das ist eine Wahrheit. Und wenn wir uns die klar machen, ja, da gibt's viel mehr von dem, wozu jeder Christ berufen ist. Da gibt's mehr Nachfolge, mehr Schritte, mehr Wachstum, mehr Entwicklung in unserem Leben. Werden wie Jesus. Da gibt's mehr Leidenschaft. Es gibt mehr geistliches Feuer für dich. Es gibt mehr Liebe zu Jesus für dich. Es gibt mehr Energie in deinem Leben. Es gibt mehr Feuer. Es gibt mehr Freude. Wir haben so gigantische Verheißungen der Freude in der Bibel. Und wahrscheinlich kann jeder von uns, wenn er ehrlich ist, sagen, ja, stimmt. Da ist noch Luft nach oben in meinem Leben, was diese Freude angeht, was diese Kraft angeht, was die Freiheit angeht. Vielleicht merkst du manches Mal in deinem Leben, dass du nicht in allen Bereichen so frei bist, wie die Bibel das doch verspricht. Es gibt mehr für dich und es gibt mehr Wirksamkeit, mehr Frucht, mehr Auswirkung, die unser Leben. Wir sind hier auf diesem Planeten, um Unterschied zu machen, um Frucht zu bringen für unseren Herrn Jesus. Und da gibt's vielleicht auch noch viel mehr in unserem Leben. Und da ist sie wahrscheinlich, die heilige Spannung. Dieses Anecke, ja stimmt, also irgendwie. Gott kann und will noch so viel mehr tun, aber was ist mit diesem Ist-Zustand? Und wenn wir dann noch den Zoom aufziehen und nicht nur auf unser eigenes Leben schauen, sondern dann sagen, was ist mit Clausthal? Was ist mit der Kirche hier in Clausthal? Was ist mit dem Harz, mit Goslar und anderen Städten hier rum? Und was ist mit unserem Land Deutschland? Und dann muss uns ja vor Augen stehen, okay Gott, du kannst und willst noch viel, viel mehr tun in unserem Land und in unserer Stadt, als du bis jetzt getan hast, ganz offensichtlich. Ja, für Gott ist es ja nicht nach dem Motto, okay, das war's. Ja, Deutschland hat sich irgendwie so verabschiedet, man hat ja auch Gott so weg erklärt heutzutage. Ja, Weihnachten ist auch nur noch das große Heitschi-Bumbaichi-Konsumfest für die Leute. Und wir nennen Weihnachtsmärkte jetzt irgendwie Wintermärkte, damit wir überhaupt nicht mehr darüber reden müssen, dass es eigentlich um Jesus geht. So, das ist so der Vibe in der Gesellschaft. Aber eins kann ich euch garantieren, Gott sagt nicht, okay, Gott sagt nicht, alles klar, Haken dran. Gott sagt, ich habe etwas Neues vor mit diesem Land. Ich möchte, dass so unzählig viele Menschen zum Glauben kommen in diesem Land. Ich möchte, dass mein Name wieder bekannt wird, dass die Menschen wieder wissen, wer ich bin, sagt Jesus Christus. Da gibt's noch so unendlich viel mehr, was Gott tun möchte. Ein paar Amen kann ich flüstern hören. Ich habe so das Gefühl, ihr glaubt mir noch nicht so richtig. Ich bin mir so sicher. Und natürlich haben wir dann diese Spannung. Mit der Spannung müssen wir umgehen. Wenn ich überhaupt nicht vorhabe, nach Schottland zu reisen, dann löse ich die Spannung auf und sage, ich bin halt hier. Und ich gehe hier auch nie weg. Es wird auch nie anders. Und vielleicht hast du so deine Frustrationserfahrung oder bist müde. Viele Menschen sind ja heute irgendwie, fühlen sich müde. Aber es ist so wichtig, dass wir wieder anfangen zu träumen von dem Ort, wo wir hinwollen. Dass wir wieder anfangen zu träumen von den Möglichkeiten Gottes und dass wir nicht uns abfinden und nicht verdrängen, dass doch eigentlich uns so viel mehr verheißen ist.
und dass eigentlich doch so viel mehr geht. Ist da in uns noch eine Sehnsucht und die müssen wir anfachen und kultivieren, zu sagen, ich will aber mehr sehen von dem, was du tun kannst, weil du bist so viel größer als das, was bis jetzt Realität ist. Es gibt da einen Ort, an den ich fahren will und deswegen träume ich davon, deswegen beschäftige ich damit, deswegen sage ich, wie komme ich dahin, was muss ich in der Vorbereitung tun, wie geht das, dass ich an diesen Ort komme, mehr von Gott zu erleben. Amen? Alright. Und ich will eins sagen, ich habe ja diese Predigt genannt, Segel setzen oder so, oder wie habe ich sie genannt? Genau, setze die Segel, wir wollen ja ganz genau sein, setze die Segel. Weil ich so denke, unser Leben kann man vergleichen mit einem Schiff. Und ein Schiff ist gemacht fürs Meer. Und dein Leben ist auch gemacht fürs Meer, auch wenn man das dann anders schreiben kann. Das Meer, wo man ein Haar reintut. Ja, es gibt mehr bei Gott. Wir sind gemacht fürs Meer. So, wir sind gemacht dafür, die Segel zu setzen. Auch das Schiff ist nicht gemacht für den sicheren Hafen. Dein Leben ist nicht gemacht für den sicheren Hafen. Dein Leben ist nicht gemacht, dass du irgendwie auf dieser Erde deine Komfortzone findest und dir es da gemütlich machst und sagst, alles klar, und von hier aus braucht sich nichts mehr zu bewegen. Sorry. Ein Hafen ist eine gute Sache. Wenn man durch den Sturm kommt und dann in den Hafen einläuft, super. Hier kann man mal einen Moment durchschnaufen, hier kann man mal eben wieder alles richten, hier kann man das Schiff wieder auf Vordermann bringen. Aber come on, das Schiff ist nicht gemacht, um diesem Hafen zu bleiben. Das Schiff ist nicht dazu gemacht, sich gemütlich zu machen in einem Hafen. Und dein Leben ist auch nicht dazu gemacht, dass du es dir irgendwie nur gemütlich machst. Sondern dass du sagst, Moment mal Gott, bei dir gibt's mehr. Wie ein Paulus das gesagt hat, da gibt's doch mehr. Selbst ein Paulus, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Er benutzt ein anderes Bild, nicht das Bild vom Schiff. Er benutzt das Bild vom Lauf. Aber er sagt, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Und deswegen treffe ich eine Entscheidung. Ich lasse zurück, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft. Und Paulus, der doch easy hätte sagen können, oh Mist, jetzt bin ich im Gefängnis, aber ich habe ja schon viel erreicht für Gott. Dann war es das halt jetzt. Nein, er sagt, Moment mal, meine Umstände bestimmen niemals meine Einstellung. Ich laufe mit aller Kraft und will in das hinein, was Jesus noch für mich hat. Und das Bild vom Lauf ist das eine Bild, was ich faszinierend finde. Ich habe bewusst das Bild vom Schiff daneben gesetzt, weil beim Segelsetzen kommt noch eine Komponente vom Bild her mit rein, die so wichtig ist. Wir haben den Wind nicht in der Hand. Wir setzen aber die Segel. Das sind zwei Dinge, die zusammenspielen müssen. Wenn keine Segel gesetzt werden, nützt der stärkste Wind nichts. Aber wenn der Wind nicht kommt, nützen unsere Segel nichts. Das ist ein Unterschied beim Laufen. Da kann man aus Muskelkraft, die man hoffentlich sich antrainiert hat, diesen Lauf laufen. Mir ist so wichtig, dass wir uns klar machen, Gott erwartet von uns, dass wir Segel setzen. Und er steht schon bereit, mit seinem Wind zu kommen und in diese Segel zu blasen. Aber wenn wir keine Segel setzen, wenn wir kein Empfinden haben von, ich will diesen Hafen verlassen, wenn wir kein Empfinden haben von, da gibt es mehr für mich, da gibt es mehr für diese Kirche, da gibt es mehr, wie Gott mich gebrauchen möchte, da gibt es mehr Freiheit. Wenn ich das nicht glaube, werde ich die Segel nicht setzen. Und wenn ich die Segel nicht setze, kann Gott noch so viel Wind schenken und wir werden uns nicht bewegen. Vielleicht denkst du, puh, das klingt anstrengend, diese Predigt. Wenn ich da so über mein Leben nachdenke, dann denke ich so, oh, jetzt muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen selbst, es ist ja bald wieder Jahreswechsel, dann können wir wieder Neujahrsvorsätze machen. Dann muss ich mit Selbstdisziplin versuchen. Ah, Moment mal. Ich meine, vielleicht denkst du ja so von geistlichen Leitern, außer ich bin ja Pastor, vielleicht denkst du, ja, Pastoren, das sind so Menschen, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber die haben nie Herausforderungen. Und alles, was sie in ihr Leben anpacken wollen, verändern wollen, die haben so viel Selbstdisziplin, das machen die mal eben so. Kann ja sein, dass du das denkst, ich weiß nicht so genau. Kann sein, dass das für andere Kollegen zutrifft. In meinem Leben weiß ich, es trifft nicht so. Ich habe so eine Angewohnheit, jedes Jahr, ich führe kein Tagebuch, aber ich führe ein Jahresbuch. Also jedes Jahr zum Jahreswechsel setze ich mich hin und mache einen Rückblick und schreibe mir ein bisschen was auf. Wie war dieses Jahr? Was hat dieses Jahr ausgemacht? Was ist in diesem Jahr passiert? Und ich mache einen Ausblick und da schreibe ich auch Dinge, wo ich sage, hey, daran möchte ich wachsen, da möchte ich vorankommen. Das sind Dinge, die möchte ich sehen, dass sie sich verändern. Aber wenn ich so dieses Jahresbuch schreibe, dann bin ich manchmal frustriert beim Zurückblättern, wenn ich sehe, aber genau das Gleiche hast du Anfang letzten Jahres auch schon geschrieben. Und dann blätter ich noch eine Seite und dann sehe ich, das Jahr davor hast du das auch schon geschrieben und es hat sich noch nicht verändert in deinem Leben. So, was bedeutet das denn? Okay, Dann wende ich mich ab. Nein. Es bedeutet, dann sage ich, okay Gott, für dieses Jahr ist das Jahr. Und tatsächlich habe ich in diesem Jahr verschiedenste Dinge angepackt. Aber hey, das ist in meinem Leben auch nicht easy. Und da sind dann Dinge und ich denke, okay, ich möchte gerne in meiner Gesundheit Dinge verändern, mit meinem Gewicht, mit dem Sport. Ich möchte in meinem Gebetsleben Dinge verändern. Ich möchte im Umgang mit meinem Handy und mit den digitalen Medien Dinge verändern. Weil wenn ich nicht aufpasse, wird mein ganzes Gehirn davon aufgefressen, davon, dass ich die ganze Zeit auf bunte Bilder auf meinem Bildschirm scrolle. Ich möchte Dinge verändern und denke so, wow, wie gehe ich das an? Eins ist klar, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich vielleicht manchmal denke, okay, das habe ich schon mal versucht, es gibt einen neuen Anlauf. Und tatsächlich ist Veränderung möglich. So, hast du Bereiche in deinem Leben? Weißt du, die Gefahr ist ja bei dem entscheidenden Ding, ist ja, Veränderung ist ja komplex. Veränderung ist ja schwierig. Es ist ja nicht mal eben eine kleine Sache, die wir verändern, sondern es ist irgendwie so das Gefühl von, oh, das ist so weit. Und dann ist die Gefahr, dass wir das für in Ordnung erklären. Dass wir irgendwie sagen, oh, passt schon. Schadet ja keinem, kriegt ja keiner mit. Aber weißt du, wenn wir uns abfinden mit Dingen, es macht was mit unserer Nachfolge. Es macht was mit unserer Leidenschaft für Jesus. Es macht was mit der Kraft, die in unserem Leben ist. Es macht was, dass wir Lauheit statt Feuer plötzlich immer mehr haben und wenig Frucht sehen. Wo sind Bereiche vielleicht, mit denen du dich abgefunden hast? Wir sind berufen zur Freiheit. Aber vielleicht merkst du, ja, aber ich bin noch gebunden an Zigaretten. Oder ich bin gebunden an Pornografie, auch wenn es keiner weiß. Oder an Computerspiele. Oder vielleicht hast du dich abgefunden, ja, dass halt deine Kollegen oder deine Studienkollegen oder Schulfreunde oder wo immer du dich bewegst, dass sie gar nicht wissen, dass du mit Jesus lebst. Und du denkst, ja, aber da gibt es irgendwie keine Gelegenheit. Da gibt es irgendwie kein Interesse und du hast dich abgefunden damit, dass es so ist. Oder du sagst, ja, einen Zehnten zu geben, das ist ja also unvorstellbar. Da komme ich ja niemals hin. Ich habe mich abgefunden vielleicht damit, dass ich meinen Zehnten nicht gebe. Vielleicht bist du verheiratet und hast dich abgefunden damit, dass in deiner Ehe die Atmosphäre oft mehr wie in deinem Kühlschrank ist. Und du denkst so, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir rauskommen sollen. Aber du hast dich abgefunden mit dem Status quo. Du hast dich vielleicht abgefunden damit, nicht in der Kirche mitzuarbeiten. Einfach, weil du sagst, ich habe irgendwie die Gaben nicht oder die Zeit nicht oder da muss ich ja auch verbindlich sein, wenn ich mitarbeite und dann auch kommen, wenn ich gesagt habe, dass ich kommen würde. Und irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht hast du dich abgefunden damit, dass der Draht zu deinen Kindern nicht so eng ist, egal ob sie klein sind oder Teenager oder schon erwachsen. Mit was hast du dich abgefunden? Okay, lass uns das mal ganz kurz überlegen. Und jetzt ist mir eine Sache ganz wichtig. Ich will hier niemandem schlechtes Gewissen machen. Das ist nicht der Sinn dieser Predigt. Bringt uns auch nicht weiter. Wenn du jetzt so das mal kurz dir vor Augen hältst, ich glaube, dass diese Selbsterkenntnis, okay, da gibt es Dinge, wo definitiv ich vom Wort Gottes klar sehen kann, Gott hat mehr für mich. Gott hat mehr Freiheit, Gott will nicht dieses Lebenslevel, auf diesem Bereich meines Lebens, in dem ich mich hier abgefunden habe. Er hat auf jeden Fall was anderes für mich, okay? Dieser Blick in den Spiegel soll nicht dazu führen, dass wir dann denken, oh, jetzt muss ich mich schlecht fühlen. Gott steht auch nicht da mit erhobenem Zeigefinger ganz zornig, sondern Gott steht da mit weit aufgerissenen Armen und lädt dich ein und sagt, ich will dir den Weg zeigen zu dem Meer, was ich für dich habe. Ich will dir den Weg zeigen, daraus aufzubrechen und Veränderungen zu erleben. Aber es fängt damit an, dass du erst einmal zulässt zu sagen, ja, stimmt, das kann ja nicht sein, dass ich mich damit abfinde. Ich kann ja nicht hier stehen bleiben. Und das ist so wichtig. Ich glaube, das ist eine Gefahr für jeden Christen, dass wir irgendwie nicht so richtig hinschauen und uns aufhören, auszustrecken nach mehr. Ich liebe ja das Wort Gottes. Ich liebe die Bibel. Und das Coole ist, wenn man die Bibel ganz persönlich liest, jeden Tag, dann hat Gott einem, weil man dann so mit der Zeit kommt, man so an den verschiedensten Bibelstellen vorbei. Auch solche, die man in der Predigt ungern benutzt. Aber Gott hat dann die Gelegenheit, einen anzusprechen. Ich habe gesagt, ich bringe heute mal eine Bibelstelle mit, die ich eigentlich ungern benutze, weil wahrscheinlich trifft die auf keinen von euch zu. Aber die ist so richtig unangenehm im Hebräerbrief. Und wenn man das dann so liest, Hebräer 5, Vers 11, da sagt jemand zu langjährigen Christen, er sagt Folgendes. Es gibt noch so vieles, was wir darüber gern sagen würden. Ja, über verschiedene Dinge. Nehmen wir mal an, über Dinge, die in deinem Leben gehen können. Und er sagt, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, sodass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Dann sagt er, ihr seid nun schon so lange Christen. Ihr solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch nochmal die Grundlagen von Gottes Wort bringt, der nochmal quasi Kindergarten mit euch macht. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen. So richtige Watschen, diese Bibelstelle. Nun sind wir ja nicht die Hebräer, sondern wir sind irgendwie die Clausthaler und Goslarer und Deutsche und so und aus allen Ländern, wunderbar. Also hey, wir müssen uns nicht angesprochen fühlen, oder? Nun, das kann dann jeder für sich selber entscheiden. Ich denke so, oh, aber wenn ich mich dann doch ertappe und denke, vielleicht sollte ich mich angesprochen fühlen, dann darf ich noch einen Vers weiterlesen und da sagt der Hebräerbrief: Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. So, das ist unsere Entscheidung. Ich will weitergehen und ich will reifer werden. Ich will nicht da stehen bleiben und wieder mich nur einmummeln in meinem sicheren Hafen, in meiner Komfortzone. Und Gott hat mehr für mich. Gott ist nicht zufrieden mit dem Zustand in unserem Land und manches Mal nicht mit dem Zustand in meinem Leben. Aber Gott lädt mich ein. Gott lädt mich ein, weil er was Neues tun will. Und ich glaube, Gott ist immer auf der Suche nach Kirche und nach Christen, die sagen, ich will das erwarten. Ich will die Segel setzen. Ich will mich dafür aufstellen. Weil das, ihr Lieben, ist immer das Geheimnis, dass der Wind nur seine Energie entfaltet, wenn die Segel aufgespannt sind. Bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse zurück, ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt und ich laufe mit ganzer Kraft. So, meine Einladung heute ist, setze die Segel. Und das ist eine ganz persönliche, ich glaube, es ist ein Wort an Einzelne heute und ich glaube, es ist auch ein Wort an diese Kirche. Ich glaube, ihr seid schon dabei, die Segel zu setzen, aber ich will das so sehr ermutigen. Erwartet noch viel, viel mehr von Gott, als ihr das bis jetzt tut. Erwartet noch viel mehr vor Gott. Erwartet, dass Wind kommt. Erwartet, dass außerhalb des sicheren Hafens es ein lohnendes Ziel gibt, weswegen man aufbricht. Und findet euch nicht ab. Und ich weiß nicht, was so deine Reaktion innerlich ist. Ja, vielleicht bist du noch so ein bisschen zurückhaltend. Ja, vielleicht sagst du auch, juhu, let's go. Für diejenigen, die sagen, juhu, let's go. Paulus gibt uns drei sehr simple Dinge, Prinzipien, die für jeden von uns genauso funktionieren. Das Erste, was er hier sagt, ist zurücklassen. Ich lasse bewusst zurück. Ja? Nachdem er sich entschieden hat, aufzubrechen, nachdem er sich entschieden hat, ich bin nicht im Ziel, ich will die Segel setzen, sagt er, das Erste, was ich tue, ich lasse zurück. Und das gehört zum Aufbruch untrennbar dazu. Wir müssen in unserem Leben immer wieder Entscheidungen treffen, was wir zurücklassen. Ja, nicht unbedingt undankbar. Ja? Unsere Biografie ist unsere Biografie, mit der dürfen wir versöhnt sein. Aber trotzdem dürfen wir auch sagen, das ist Vergangenheit. Ich lasse Dinge zurück, ich lasse Sünde zurück. Ab heute hört das auf. Ich lasse Schuld zurück, ich lasse alte Gewohnheiten zurück. Ja, das ganze Christsein dreht sich darum, dass wir unser altes Ich zurückgelassen haben. Und dass es mit Jesus am Kreuz gelandet ist. Aber auch unbedingt Fehlversuche. Vielleicht hast du gesagt, ja, aber ich habe es schon versucht, das zu überwinden in meinem Leben, in meinem Leben da weiterzukommen. Und zu sagen, ja, dieses, ich habe schon versucht, gehört zu dem, was ich zurücklasse. Ja, ich habe es versucht, aber jetzt schaue ich nach vorne und versuche etwas anderes neu. Was musst du zurücklassen? Welche Denkweise musst du zurücklassen? Welche Aussagen über dich selbst, wenn du in den Spiegel schaust, die eigentlich nur ein Widerhall vielleicht von dem sind, was irgendwann in deinem Leben andere Menschen mal gesagt haben, was aber nicht die Wahrheit ist, weil es nicht das ist, was Gott über dich sagt. Was musst du zurücklassen? Das ist immer der erste Schritt, um aufzubrechen. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Also konzentrieren, die Vision in den Blick nehmen, sich klar zu machen. Und dazu brauchen wir eine enge Beziehung zu Jesus. Dazu sagen wir, Jesus, sprich zu mir. Ich will mir darüber klar sein, du hast Freiheit für mich. Du hast Frucht für mich. Du hast eine Bestimmung, mit der ich einen Unterschied mache auf diesem Planeten. Und im Gebet, das in Fokus zu nehmen und zu sagen, ich schaue genau darauf. Und dann darf ich den Geist Gottes auch bitten, zeig mir einen Weg, zeig mir einen Ansatzpunkt, da komme ich jetzt gleich noch zu. Aber was, und das ist meine Frage, ist das, worauf du dich konzentrieren solltest? Wo du sagen solltest, okay, von jetzt an bin ich da anders am Start. Von jetzt an werde ich in diesem Bereich mich fokussieren auf etwas, wo ich hin will. Ja, ich werde nicht länger sagen, ich komme nie nach Schottland, sondern ich werde sagen, okay, ich schaue nach Schottland so lange, bis die Spannung groß wird in mir, dass ich unbedingt dahin will, worauf ich da schaue und es nicht mehr erwarten kann, voranzukommen. Und dann sagt Paulus, ich laufe mit ganzer Kraft. Und laufen Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Laufen besteht aus einzelnen Schritten. Oder? Schon mal gemerkt? Ja, Läufer machen diese Schritte meistens sehr schnell, aber es macht auch gar nichts, wenn wir die Schritte ganz in Ruhe machen. Und hier kommt mein zweiter Predigtitel, Ines ins Spiel. Ines, und ich hoffe, dass ich das heute in unsere Herzen und Gedanken hineingravieren darf, denn Ines ist eine Abkürzung für immer nur ein Schritt. Immer nur ein Schritt. Immer nur, es ist ein großes Geheimnis, weil wir oft denken, wir müssen irgendwie zum Ziel springen. Wir denken irgendwie, okay, ich möchte geistig leidenschaftlich sein, intensiver Beter und Worshipper. Mein Ist-Zustand ist zwar, dass ich kaum mal überhaupt je einen Tag habe, wo ich mal 10 Minuten irgendwie mir zum Gebet und Bibellesen nehme, aber ich möchte dahin springen, dass ich so die geistliche Superrakete bin. Ja, oder wir wollen irgendwie auf jeden Fall Freiheit von jeder Bindung haben, ein gutes Gewissen haben, total fresh mit Jesus leben in Freiheit, aber tatsächlich sind wir gebunden an diese oder jene Sucht und an dieses oder jene zwanghafte Verhalten und Muster. Und es ist ein Riesenweg, so gefühlt. Wir wollen gerne großzügige Geber sein, frei in Finanzen. Selbstverständlich geben wir den Zehnten, gerne auch darüber hinaus. Aber in Real denken, ja, ich gebe kaum ein paar Euro, weil ich mir es ja nicht leisten kann zu geben. Immer nur ein Schritt. Was ist mit der Ehe? Oh, ich träume von einer Ehe, die voller Liebe ist, die total genial ist und wir leben unser Leben zusammen und wir feiern das und wir genießen unseren Sex und wir feuern uns an. Aber tatsächlich habe ich diesen Kühlschrank in meiner Ehe, diesen Eisschrank, diese Atmosphäre der Geringschätzung und Erwartungslosigkeit. Okay, ich brauche jetzt gleich ein bisschen Unterstützung hier. Alan, hast du noch jemanden mit? Deine zweite Person? Genau. Super. Wenn du dich einfach hier hinstellen könntest, ja, nicht ganz so weit, so dass ich noch hier so ein bisschen bei dir bin. Und du nimmst einfach nur das Ende. So, diese Lücke, die bei vielen, ja, ist egal. Genau, und du darfst ganz weit weggehen. Hallo. So, das hier ist, worum es oft geht in unserem Leben. Ich stehe hier, ja, das ist ein 8-Meter-Band. Ich stehe hier und da hinten ist, wo ich eigentlich sein will. Da hinten ist das, wo Gott mit mir auch sein will. Das ist doch, was Gott mir versprochen hat. Die Freiheit, die Freude, die Frucht, die Stärke. All das ist doch da hinten. Aber ganz ehrlich, also wie komme ich von hier dahin? Das geht nicht. Ist viel zu weit. Unmöglich. Und hier, ihr Lieben, kommt unser Mindset ins Spiel zu sagen, immer nur ein Schritt. So, deswegen habe ich noch einen Zollstock hier. Da steht sogar mein Name drauf. Aha. Ist cool, ne? Jetzt könnte man sagen, okay, so ein Zollstock, 2 Meter Maß, immer noch ganz schön lang, oder? Also, ja, das selbst für mich, der ich ja nun relativ groß bin, ist noch ganz schön lang. Also wir machen es noch kleiner. Wir sagen mal, okay, vielleicht so irgendwie 1 Meter oder vielleicht, ganz okay, wenn du auch sagst, 1 Meter ist immer noch viel, selbst wenn der Schritt nur so lang ist, okay? Den Schritt schaffen wir alle. Und wir sagen, hey, ich möchte ein großzügiger Mensch sein und gerne geben und über den Zehnten hinaus und überall, wo Bedürftige sind. Aber ich gebe kaum was. Hey, vielleicht ist der Schritt zu sagen, okay, ich fange mal an, 1% oder 2% zu geben von dem, was reinkommt. Das ist noch nicht da. Das ist aber ein kleiner Schritt, den schaffe ich. Und dann fange ich vielleicht mal an, als nächstes, weil wir gehen ja immer einen Schritt, sage ich, okay, ich fange mal an, meine Ausgaben zu tracken und aufzuschreiben, was ich eigentlich so alles ausgebe. Und dann schaue ich mir das an, schaue mir an, Moment mal, da sind ja Dinge, die sind schon ziemlicher Luxus. Und jetzt könnte ich mir ja mal die Frage stellen, ist mir dieser Luxus wichtiger als das Leben, was Gott für mich hat? Luxus, Leben, was Gott für mich hat. Und zu sagen, ja, vielleicht kann ich diese Ausgabe mal sein lassen und statt 2% auf 4% gehen. Merkt ihr, wie das funktioniert? Oh, und irgendwann stelle ich fest, oh, jetzt bin ich ja bei 10% und ich merke überhaupt keinen Mangel, sondern im Gegenteil, ich merke, wie Gott einen ganz anderen Segen in mein Leben bringt und Versorgung hat. Oh, und jetzt fange ich mal an, darüber hinaus, und mein Leben blüht auf. Und irgendwann stelle ich fest, ich bin da hinten angekommen. Vielleicht ist es diese andere Sache, dass du vorhin, als ich über mein Smartphone geredet habe und darüber, wie man ständig auf dieses Smartphone schaut, ja, es ist ja, also mein Gehirn hat auch so ein bisschen Herausforderung mit Konzentration manches Mal und das ist eigentlich Gift für mich. Und jetzt denkst du so, ja, ist okay, ich möchte eigentlich total frei sein. Dieses Smartphone wirklich nur benutzen für Dinge, wo es gut ist, aber sonst nicht ständig da drauf starren. Ja, und dann gehst du aber immer abends mit dem Handy ins Bett. Das ist das Letzte, worauf du schaust, während deine Augen zufallen. Und morgens ist es das Erste, weil es ist ja auch dein Wecker. Und du brauchst ja einen Wecker am Bett, deswegen hast du das Smartphone am Bett und es wird auch am Bett aufgeladen. Wie wäre es mit dem ersten kleinen Schritt? Du sagst einfach mal, ich lasse mich nicht mehr von meinem Smartphone wecken. Ja, wie denn dann? Pass auf, tiefe Weisheit, du kaufst dir einfach einen Wecker. So einen ganz normalen Wecker, der nichts anderes kann, als dich zu wecken, okay? Zeitanzeigen wecken, mehr kann der nicht. Und dann stellst du den da hin. Nächster kleiner Schritt ist, mein Handy wird ja am Bett aufgeladen. Okay, wie wär's, wenn du das Ladekabel da rausziehst, kann man machen, aus der Steckdose rausziehen, und zum Beispiel im Flur irgendwo oder was weiß ich wo, in einem anderen Ort, in deinem Zuhause, einen Ort, eine Steckdose findest, wo du dein Handy auflädst. Und dann ist das gar nicht mehr am Bett abends. Ich habe mir ein Sudoku-Heft gekauft, um nicht mit dem Handy in der Hand im Bett zu sein. Ja. Es hilft. Und dann, wenn ich morgens aufwache, ist das Handy auch nicht das Erste, was ich in die Hand nehme. Dann kann ich den verwegenen Schritt noch machen, zu sagen, okay, wenn ich schon nicht mehr das Handy am Bett habe, dann kann ich vielleicht sogar den Schritt machen am nächsten Tag. Ich nehme das Handy erst in die Hand, nachdem ich meine Zeit mit Gott hatte. Weißt du, und wenn du diese Schritte weitergehst und sagst, okay, das, was ich will, ist, dass mein Gehirn nicht wie ein Junkie ist mit dieser Smartphone, dann Schritt für Schritt werde ich frei davon. Und weißt du, dass das für alle möglichen Dinge in unserem Leben, und das Coole ist, du kannst, immer wenn du einen Schritt gehst, kannst du das feiern. Weil Jesus feuert dich an. Er sagt nicht, warum bist du noch nicht da hinten? Er sagt, so cool, dass du einen Schritt gegangen bist. So cool, du bist einen Schritt weiter, als du gestern warst. Und Ines sagt halt immer einen Schritt. Das heißt, wenn wir den Schritt gegangen sind, ja, wir feiern. Und dann sagen wir, okay, was ist mein nächster Schritt? Und wir feiern, und was ist mein nächster Schritt? Wenn du sagst, ich bin gebunden an Pornografie. Vielleicht ist dieser eine Schritt, den du gehen kannst, einfach zu sagen, welche eine Person finde ich, der ich diese Sünde beichten kann und ins Licht bringen kann. Und vielleicht kannst du diese Person auch bitten zu sagen, hey, ich möchte gerne Rechenschaft leben, ich möchte gerne, dass du nachfragst. Und wenn ich dir sagen muss, dass ich auf die Nase gefallen bin, dann möchte ich, dass du mich nicht verurteilst, sondern für mich betest. Aber ich möchte, dass du nachfragst, weil mir das hilft, wenn ich das weiß. Und dann ist vielleicht der nächste Schritt, dass du sagst, okay, ich mache eine Strategie, wie ich jetzt hier die Momente vermeide, in denen ich üblicherweise auf die Nase falle bei dem Thema. Oh, und dann ist der nächste Schritt vielleicht, dass du sagst, ich melde mich an im Internet bei Free Indeed. Das ist so ein christlicher Dienst, der Menschen hilft, aus der Pornografie frei zu werden. Free Indeed. Und ich google das mal und ich überlege mir eine Strategie und Schritt für Schritt. Das ist ein klebriges Thema, da springst du nicht mal eben die 8 Meter. Aber jeder Schritt führt dich mehr in die Freiheit. Und so geht es bei allen möglichen Dingen. Selbst bei den großen Dingen. Selbst wenn du sagst, oh, unsere Ehe, die ist ja echt nicht in so einem guten Zustand. Ja, vielleicht fängst du mal an, dir zu überlegen, okay, was könnte ich tun, was meiner Frau, meinem Mann, was die Liebessprache spricht, was, wo ich einfach weiß, ich kann meinem Partner damit eine Freude machen. Okay, ich weiß, Qualitätszeit, okay, wie kann ich vielleicht eine Date-Night planen? Seit langem mal wieder. Und mir was Schönes überlegen, was wir zusammen machen. Oh, und dann machst du das einfach nochmal und nochmal. Und dann seid ihr vielleicht an dem Punkt, ein paar schöne Momente miteinander zu erleben. Und dann kannst du vielleicht sagen, hey, eigentlich, ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder näher zusammenwachsen. Können wir nicht gemeinsam überlegen? Können wir vielleicht gemeinsam eine Beratung aufsuchen? Können wir vielleicht jemanden finden, der uns helfen kann, dass wir auf diesem Weg Schritt für Schritt weiterkommen? Und selbst bei diesen dicken Brettern zu bohren, ist es so, dass Veränderung möglich ist. Indem wir sagen, ich lasse das Alte zurück, ich konzentriere mich und dann laufe ich. Immer nur einen Schritt. Vielen Dank an meine beiden wunderbaren Helfer hier. Weißt du, meine Botschaft, und ich glaube, dass es Jesu Botschaft ist, für eine ganze Reihe von uns, setze die Segel. Ich habe mehr für dich. Ich will in deinem Leben mehr tun. Ich habe mehr. Ah, ich glaube, das geht von alleine. Genau, einfach den Knopf drücken. Genau, dann. Oh, ich sehe schon. Ja, vielen Dank. So, Jesus sagte, ich habe mehr für dich. Jesus sagt dir, ich habe mehr für dich.
Ah, endlich gibt es ein paar Leute, die Amen sagen. Amen bedeutet, ich glaube es. Ja, so ist es. Und das darfst du dir sagen. Und dann darfst du sagen, Moment mal, ich werde nicht definiert durch die Muster meines bisherigen Lebens, sondern ich werde definiert durch das Land, in das Gott mich leiten will, durch die Zukunft, durch das, was Gott tun will. Und meine Gebete werden von Gott nochmal mit unendlich multipliziert. Meine Träume und Vorstellungen von dem, wo es hingeht in meinem Leben, Gott hat unendlich viel mehr als das für mich. Und ich will darauf schauen. Aber dann bitte, bitte nicht sagen, okay Gott, dann mach mal. Easy, dann tu mal. Nein, nein, dann zu sagen, und ich setze die Segel. Ich gehe den Schritt. Den 60 Zentimeter Schritt, den ich jetzt gehen kann, den gehe ich. Ja, dann kann ich noch nicht sagen, alles super, ich bin frei, aber ich kann mich freuen, ich bin einen Schritt gegangen. Und dann überlege ich, was ist mein nächster Schritt? Und auch hier als Kirche. Das Potenzial, was diese Kirche hat, ist gigantisch, weil Jesus Christus baut diese Kirche. So, und ihr müsst nicht gucken auf, wo sind wir gerade und sind wir schon am Ziel? Nein, ihr seid noch nicht am Ziel, keine Kirche ist am Ziel. Das Wichtige ist, dass eine Kirche sagt, dass jeder Einzelne, weil die Kirche sind Menschen, jeder Einzelne sagt, ich nehme meinen Platz ein und ich beteilige mich daran, dass wir einen Schritt gehen. Und vielleicht sagst du, ja, aber da sind da noch so viele andere Dinge, die sind noch nicht so, wie sie sein sollten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt auch für Jesus in dem Moment keine Rolle, weil Jesus sagt, aber du, deine 60 Zentimeter, wie sieht's damit aus? Gehst du die? Bist du am Start? Kann man sich auf dich verlassen? Träumt ihr hier gemeinsam von etwas, was Gott durch diese Kirche bewirken kann? Weil es ist unendlich. Es ist durch Gottes Möglichkeiten nicht limitiert. Ich bin davon überzeugt, dass Gott neuen Wind bringt in unserem Land, in viele Kirchen, in viele Orte, große Städte, in kleine Dörfer. Überall kommt Gott mit neuem Wind. Und das, wonach er sucht, danach, wonach er sich sehnt, sind Christen, die sagen, ich setze die Segel. Ich rechne damit, dass Gott kommt. Und ich beschwere mich nicht. Und ich lasse mich nicht definieren von dem, was bisher war. Sondern ich sage, ich möchte mich beteiligen an der neuen Zeit, die Gott schenkt. Ich möchte bereit sein, die Segel zu setzen. Ich lasse das Alte zurück. Ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt und laufe mit aller Kraft. So, zwei Packenden hast du. Du kannst heute einschlagen in die Einladung Gottes. Jesus selber sagt, ich habe mehr für dich. Du kannst sagen, ich glaube das. Das führt zu meinem Amen. Und das zweite Packende, ich lasse es konkret werden. Und dafür habe ich euch Ines mitgegeben. Immer nur einen Schritt. Vielleicht heute Nachmittag, wenn du nach Hause kommst, bei einer Tasse Tee, sagst du, okay, dieser Bereich in meinem Leben, diese eine Sache, darum geht es jetzt mal als erstes. Ja? Nimm dir nicht 10 Sachen vor, die du verändern willst, sondern sag, okay, die eine Sache, und jetzt geht es um eine Strategie. Neujahrsvorsätze scheitern deswegen so oft, weil die Leute nur Wünsche äußern, aber keine Strategie draus machen. Wenn du was verändern willst in deinem Leben, musst du auch nicht bis zum 1.1. warten. Du kannst heute damit starten. Aber es startet damit, dass du dir eine Strategie überlegst und sagst, okay, was ist denn der Schritt, den ich jetzt gehen kann? Und was ist dann der Schritt? Ja? Und so wird es sehr, sehr konkret. Ich werde jetzt noch für uns beten. Ich glaube, dass der Geist Gottes sich bewegt in deinem Leben und dass er dich lockt, Neues zu erwarten von ihm. Wenn du magst, darfst du gerne aufstehen. Wir wollen uns einfach ausrichten auf Jesus. Wir wollen einfach dem Heiligen Geist erlauben, jedem Einzelnen das zu versiegeln, auch was er heute getan hat, und gleichzeitig die Fantasie zu öffnen, der Gedanken, die wir haben, zu öffnen für den Weg, den er vor uns schon auslegt. Komm, Geist Gottes. Ich danke dir, Jesus, weil du hast uns gerufen, deine Kinder zu sein. Wir haben die größte Karriere schon gemacht, die ein Mensch nur machen kann. Von Verlorenen zu Königskindern. Wir gehören zu dir. Und du bist nicht gegen uns, du verdammst uns auch nicht. Aber Herr, du berufst uns zu einem Leben, wie Könige leben. Du berufst uns zu einem Leben in Freiheit, zu einem Leben in Freude, zu einem Leben auch in einem Überfluss, der daraus geboren ist, dass wir von Herzen großzügig sind, von Herzen uns auf dich verlassen, Gott. Und ich bete, Herr, für jede einzelne Person, die diese Worte jetzt hört, dass es freigesetzt wird, was du hast, dass Glaube freigesetzt wird, dass überhaupt die Vorstellungskraft freigesetzt wird, dass das, was vielleicht schon lange so ist, wie es war, dass ich das ändern kann, dass du was Neues hast, dass du etwas öffnen willst. Ich bete, Herr, um Leute, die heute eine Glaubensentscheidung treffen. Ich werde die Segel setzen und ich werde nicht darauf auf irgendetwas warten, sondern ich fange jetzt an. Ich bete, Herr, dass du Strategien zeigst, dass du Schritte zeigst, dass du Packenden zeigst, zu sagen, für mich bedeutet das jetzt, diesen Schritt zu gehen. Mit dieser Person zu reden, dieses Gespräch zu führen, diese Entscheidung zu treffen, diese Gewohnheiten anzupacken. In Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Herr, ich bete, dass du uns immer wieder hilfst, auch die große Perspektive zu sehen. Bete, dass du Menschen hilfst, zu sehen, was du tun möchtest mit dieser Kirche und wie sehr das damit zusammenhängt. Dass jeder Einzelne sagt, du kannst auf mich zählen, Jesus. Ich bin am Start, was immer es kostet. Ich segne diese Kirche, Gott. Ich segne diese Stadt und dieses ganze Umfeld hier. Ich segne die Orte, die durch diese Kirche noch erreicht werden, wo noch weitere Kirchen entstehen werden. Herr, in Jesu Namen, wir wollen sehen, dass das, was du hier tun möchtest, sich vollständig entfaltet. Jesus. 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 Und du hast das Leben. Ich danke dir, Herr, dass du mich gefunden hast. Und ich wollte dich überhaupt nicht. Als ich 19 war, kam ich aus einem atheistischen Background und du hast mich gefunden. Während die Augen geschlossen sind, während wir einfach noch in diesem Gebetsmoment bleiben, möchte ich diese Frage dir stellen. Kennst du Jesus? Weiß nicht, ob du heute neu hier bist oder schon viele Male da warst, aber vielleicht realisierst du, es scheint diese Möglichkeit zu geben, diesen Jesus persönlich zu kennen, ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben. Aber genau das ist keine Realität in deinem Leben. So, weißt du was, heute kannst du das ändern, weil Jesus steht sozusagen der Tür deines Herzens und klopft an und sagt, ich möchte so gerne in dein Leben kommen, aber er wird diese Tür nicht aufbrechen, er wird dich nicht zwingen, du darfst ihn einladen. Wenn heute irgendwer hier ist und du willst sagen, ja Jesus, ich will dich einladen in mein Leben, oder vielleicht sagst du, ich habe noch Zweifel, ich weiß gar nicht genau, aber ich würde es gerne ausprobieren, ich würde es gerne herausfinden, bist du genauso gemeint. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte gerne Jesus in mein Leben einladen, während alle Augen geschlossen sind, dann möchte ich dich einladen, diese Entscheidung heute klar zu treffen. In einem Moment werde ich von hier vorne ein Gebet formulieren, dass du dir leihen kannst, da wo du bist. Bevor wir das tun, bitte ich dich, dass du mal eine Entscheidung ganz klar triffst und ausdrückst, dadurch, dass du deine Hand kurz hebst. Du streckst deine Hand aus zu Jesus, ich weiß, mit wem ich beten darf. Und du machst klar, es ist nicht nur ein kurzer Gedanke, sondern es ist heute der Tag meiner bewussten Entscheidung, ob ich Jesus mein Leben anvertraue. Er ist heute hier, streck deine Hand aus. Er sagt, ich will, dass Jesus der Herr meines Lebens wird, ich will ihn einladen, ich will ihn kennen. Ich will Vergebung meiner Schuld. Ich will wissen, dass ich ein Kind Gottes bin in Ewigkeit. Dann streck deine Hand aus, gerade jetzt. Auch wenn du das neu entscheiden willst, weil du davon weggelaufen bist, Dankeschön, darfst du dich auch gerne melden, dich noch anschließen und sagen, das ist meine Entscheidung. Warte noch einen kleinen Moment. Du hier bist, das ist deine Entscheidung. So gut. So, dann beten wir jetzt. Und ich formuliere ein Gebet und ich lade alle, die mit Jesus leben und dich, wenn du dich gemeldet hast, ein, es zu deinem Gebet zu machen und mitzubeten, laut mir nachzubeten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Und leite mein Leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich jetzt gerettet hast. Ich gehöre zu dir bis in Ewigkeit. Dir will ich immer nachfolgen. Amen. Amen. Wollen wir einen großen Applaus geben für Menschen, die diese kostbare Entscheidung getroffen haben? Gott, so gut.